In einem Brief, glaube ich, im Hebräerbrief, steht: Brüder, ertraget das Wort der Ermahnung. Ich habe euch mit kurzen Worten geschrieben. 13 Kapitel. Aber wir brauchen auch Ermunterung, und in der Ermunterung liegt Ermahnung. Und wir haben heute ein nostalgisches Lied gesungen. Vielen Dank, das habe ich bestimmt etliche Jahre nicht mehr gesungen. Aber es hat einen sehr, sehr schönen und zu Herzen gehenden Text. Und wir sehen auch, dass die Brüder, die diese Lieder gedichtet haben, vor 160 Jahren, 150 Jahren, wie die mit ihrem Herrn gelebt haben. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, und die lebten da auch mit ihrem Herzen. Und da schöpften sie die Kraft, um in der Kraft des Heiligen Geistes zu predigen. Ich habe gestern bei Elsbeth einen Lebensabriss gelesen von dem Pastor Modersohn, habe ihr das vorgelesen, und das war auch sehr interessant, wie der Dienst dieses Bruders beurteilt wurde. Und da kamen andere Pasteure zusammen und haben gefragt: Wie kommt das eigentlich, dass bei dem Pastor Modersohn so viele zum Glauben kommen und es gibt andere, noch begabtere Prediger, und nichts passiert? Und da stand dann ein alter Bruder auf und sagte: Ja, Brüder, ich will es euch sagen. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Und das ist eine ganz große Gnade, dass Gottes Geist in uns ist, dass Gottes Geist auch hier bei uns ist und dass er auch unsere Herzen trösten will. Und wenn wir nun so ein Trostlied gesungen haben, dann wollen wir uns auch trösten und ein wenig die verschiedenen Aspekte des Kommens unseres Herrn besehen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist in der Apostelgeschichte 1 uns schon gesagt. Da fragen die Jünger im ersten Kapitel, als sie zusammengekommen waren, Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißem Kleide bei ihnen, welche auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und sehet hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie auf den Obersaal, wo sie blieben. Vers 14, diese alle, die dort aufgezählt werden, verharrten einmütig im Gebet mit etlichen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wir haben ja verschiedene Berichte in den Evangelien, wie der Jesus seinen Dienst hier auf der Erde beendet hat. Mich persönlich hat immer sehr beeindruckt, euch das vielleicht auch schon mal gesagt, was der Herr alles so getan hat, nachdem er auferstanden war. Das allererste war, dass er dem Petrus begegnet war und hatte eine Unterredung mit ihm unter vier Augen. Vielleicht zeitlich gesehen vorher die Begegnung mit Maria Magdalene, die vor lauter Traurigkeit den Herrn nicht erkannte. musste er ihr doch das Verständnis öffnen, dass er doch auferstanden ist. Und dass sie ja jetzt so reich geworden sind dadurch. Dass nämlich der Heilige Gott nicht mehr der richtende Gott ist, sondern ihr Vater geworden ist. Das war doch neu. In seinem Dienst hat er immer vom Vater gesprochen und jetzt konnte er sagen, das ist auch euer Vater. Und das Schöne, dass er ihr sagt, gehe hin zu meinen Brüdern, die alle davongelaufen waren. Er hatte sich ja schon vor sie gestellt und hatte den Soldaten gesagt, wenn er nun mich sucht, lass diese gehen. Das ist bis heute so geblieben, dass der Herr sich zu uns bekennt und er sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen. Und dann, wir haben es vor einigen Sonntagen ja gesehen, waren da zwei, die gingen wieder nach Hause und die waren so beschwert. Der kam dann ja und sie erkannten ihn nicht und er sagte ihnen, was sind das für Reden, die ihr wandelt, miteinander wechselt und seid niedergeschlagen. Der Herr konnte das nicht mehr ertragen, dass da zwei waren, die niedergeschlagen waren. Und er ging mit ihnen, das heißt, er selbst hätte ja auch einen Engel schicken können. Nein, das ist Chefsache. Steht auch in den Psalmen, dass er die Fallenden stützt und die Niedergebeugten aufrichtet. Er ist begegnet den Jüngern, als sie hinter verschlossenen Türen waren, aus Furcht. Es ist also der Furcht der Jünger begegnet. Mit dem Gruß Friede euch. Zeigte ihnen seine Hände und seine Seite und sagte, alles ist gut. Und auch als Thomas nicht da war, da kam er wieder. Sagt Thomas, komm, lege deine Hand, sieh meine Hände und lege deine Hand in meine Seite. Es ist, als wenn er uns das auch manchmal sagen würde. Du bist so traurig. Du kannst nicht glauben. Komm, komm zu mir. Und schau ganz genau hin. Alles ist gut. Sei gläubig und sei nicht ungläubig. Mein Herr und mein Gott. Die Jünger hatten ja auch gesagt, dann, obwohl er gesagt hat, bleibet, bis dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Er hatte auch gesagt, geht hin nach Galiläa. Da hatten die Engel gesagt, da werdet ihr ihn sehen. Ich gehe hin fischen, sagt Petrus. Wir müssen ja was zu essen haben. Auch wir gehen mit dir. Und das ist ja auch so herzergreifend, wenn man das liest. In jener Nacht fingen sie nichts. Kennen wir auch in unserem Leben. Ne? Da haben wir uns gemüht, gemacht, getan. Aber da war vielleicht die Person des Herrn Jesus, wie wir sie besungen haben in dem Lied, du nur Jesus bist mein Teil. Nicht so vor unseren Augen, sondern wie mehr bei den Jüngern, die nach Emmaus gingen. Reden, reden, reden und beschwert und bedrückt sein. Nichts gefangen. Keine Frucht. Und dann sitzt der Herr am Ufer und ruft ihnen zu, werfet das Netz auf der rechten Seite aus und ihr werdet finden. Und sie haben das getan. Bei den Emmaus-Jüngern haben wir gesehen, dass ihre Herzen so erfüllt waren und sie sagten, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete, als wir auf dem Wege waren. Und da konnte es sie nicht mehr zu Hause halten und sie gingen die 2,5, 3 Stunden wieder zurück. Und der Herr Jesus kam dann wieder. Und bei den Jüngern am See von Tiberias, Genezareth, sie haben das getan und haben 153 Fische gefangen. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass wenn die Zahl voll ist, der Herr dann auch kommen wird. Weil die Fische, hatte dem Petrus ja gesagt, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Ja, und die hatten ja die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen und die waren hungrig. Und als sie da ans Ufer kamen, da hatte der Herr schon ein Kohlenfeuer gemacht und da lagen schon Fische drauf. Der Johannes, der ja seine Brust an, seinen Kopf an die Brust Jesu lehnte, der den Herzschlag des Herrn vielleicht am genauesten kannte, der erkannte ihn ja auch zuerst und sagte, es ist der Herr. Und Petrus stürzt sich ins Wasser. Ist ganz typisch auch, entsprechend seinem Charakter, immer vorneweg. Ist das nicht herrlich, dass wir so verschieden sind? Der eine, der hört, es ist der Herr, und der andere sagt, jo, sofort zu ihm. Und da hatte der Herr schon ein Kohlenfeuer da liegen und hatte schon Fisch drauf. Der andere Hunger. Und dann sehen wir wieder den großen Menschenfischer, den großen Hirten der Schafe. Wie er dann den Jüngern sagt, bringt nun her von den Fischen, die ihr gefangen habt. Ihr Lieben, wir sollen uns an dem erfreuen, was der Herr uns zubereitet hat. Wir sollen uns aber auch an dem erfreuen und ernähren, was wir zubereitet haben. Und wo bereiten wir Nahrung für unsere Seele zu? Im Stillen, im Verborgenen, im stillen, verborgenen Umgang mit ihm. Wenn wir nachts wach werden, mit David sagen, ich erwache und bin noch bei dir. Und zu den Israeliten wurde durch Mose gesagt im Auftrage Gottes, du sollst von dem Gesetz des Herrn reden, wenn du in deinem Hause bist und wenn du auf deinem Wege bist. Binde es auf dein Herz. Ja, dann bereitet Gottes Geist uns etwas zu. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, hier in dieser Welt, wo wir Tränen haben, wo der Herr ja auch ganz klar gesagt hat, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wunderbarer Herr, wir finden ja auch einiges, was wir in den Evangelien eben aus den Evangelien nicht wissen, nämlich, dass der Herr einmal mehr als 500 Brüdern erschienen ist. Wo das nun stattgefunden hat, zu Pfingsten waren es glaube ich 120, das weiß man nicht so genau. Er bestellte sie ja nach Galiläa an einen Berg, vielleicht waren die Gläubigen aus Galiläa dabei, als der Herr ihnen da begegnete und erschien. Jedenfalls 500 Brüder, 500 Zeugen auf einmal, waren Zeugen seiner Auferstehung. Gestern Nachmittag habe ich eine Tasse Kaffee mit der Nachbarin getroffen, die auch schon mal hier war, die Margot, und sie freut sich, wenn man betet. Sie geht auch in die Kirche, war ja früher katholisch, geht in eine evangelische Kirche. Und ich war dann so schockiert und so traurig. Wir haben uns dann unterhalten und sagte, ach ja, es ist ja schon ganz gut, dass man das so macht, aber eigentlich, es ist ja noch nie jemand zurückgekommen. Das ging mir wie ein Stich durchs Herz. Leute, da gehen Menschen jahrelang und jahrzehntelang zur Kirche und hören Gottes Wort. Oder auch nicht. Oder wenig. Ich weiß es nicht, wie es da ist, so genau. Aber dann habe ich gedacht, guck mal, was... Wenn ihr, ich bin ja auch öfter, wenn ich in Oberrimbach bin, da in der Kirche, waren früher gläubige Pasteure, wie das heute mit dem Pastor Heckert ist, weiß ich nicht so genau. Der kann frei predigen alles und hat gute Bibelkenntnis. Habe ihm jetzt das Buch gegeben von dem alten Rahlenbeck aus Herdecke, der Pasteuren so zum Segen geworden ist und viele Pasteure zum Glauben geführt hat. Na, es ist noch nie jemand zurückgekommen. Was soll man dazu sagen? Und im Glaubensbekenntnis sagen sie doch, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, am dritten auferstanden, Also vorher heißt es noch, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinde der Heiligen, Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Amen, sagen sie dann alle. Und dann zu sagen, es ist noch niemand zurückgekommen. Ihr Lieben, was für ein Vorrecht haben wir, was für einen Segen haben wir, dass wir das so wissen dürfen. Er ist auferstanden. Der Apostel Paulus sagt es den Korinthern, wenn denn Christus nicht aus den Toten auferstanden ist, dann ist euer Glaube eitel, dann seid ihr ja noch in euren Sünden. Wofür kämpft ihr denn dann? Was macht ihr Büchertisch? Warum verteile ich dann die Traktate in die Briefkästen? Wir haben ja, habe ich euch gesagt, da ein paar tausend, ich habe immer noch einen Stapel zu Hause. Brauchen wir alles nicht mehr machen. Warum brechen wir das Brot, wenn das alles nicht wahr ist? Ich konnte gestern sagen, ja, aber es ist doch so, wenn wir wirklich zum Glauben kommen, dann zeugt sein Heiliger Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir von Neuem geboren werden, was ist das Allererste, was ein Kind tut? Es schreit. Ich habe gestern mal gelesen, da haben die Ärzte gesagt, das Kind ist tot. Ja, gibt kein Lebenszeichen. Ne? Und dann wollten die Eltern das Kind doch nochmal sehen, als es schon da in so einem kleinen Sarg lag und haben das Laken aufgeschlagen und dann regte sich das Kind und hat geschrien. Wenn das Leben auch noch so schwach ist, aber es meldet sich zu Wort. Es fängt an zu schreien. Mein Herr, mein Heiland. Möchte es mehr bei uns so sein, dass diese Kennzeichen des neuen Lebens bei uns sichtbar werden. Ich erinnere uns noch einmal daran, was sind das für Reden, die ihr wandelnd miteinander wechselt und seid niedergeschlagen. Die Freude am Herrn wird eure Stärke sein. Nun, wir haben gelesen, die Jünger waren zusammen, der Jesus war bei ihnen. Das ist immer so herrlich. Im Johannesevangelium, 2. Kapitel, lesen wir das ja auch, da die Hochzeit zu Kana war. Und da heißt es auch, Jesus war mit seinen Jüngern zu dieser Hochzeit eingeladen. Ich finde das auch so toll. Wenn bei unseren Festen, die wir haben, auch in den Familien, unser Herzensanliegen ist, Herr Jesus, wir wollen feiern, aber du sollst hier sein. Wir stützen uns darauf, dass du da bist und deinen Segen gibst. Und auch hier war der Herr Jesus bei ihnen. Er hatte ja den Jüngern schon zuvor gesagt, ihr glaubt an Gott, glaubet auch an mich. Was war denn das, wenn er meint, glaubet auch an mich? In der Beziehung brauchten sie ja nicht glauben, wenn sie ihn vor sich sahen. Sie konnten, wie der Apostel Johannes das ja sagt, was unsere Hände gefühlt und betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Das brauchten sie nicht glauben. Aber dass er der Sohn Gottes ist, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, wo er sich doch hat ans Kreuz schlagen lassen und von dieser Macht und Gewalt keinen Gebrauch gemacht hat. Das musste Gegenstand des Glaubens sein. Glaubet auch an mich. Aber jetzt kam dieser große Augenblick, wo sie traurig werden würden, wenn er von ihnen genommen würde. Deswegen hatte er ja auch diese Begegnungen mit ihnen, um ihre Herzen zu trösten. Wir kennen ja dieses herzergreifende Gespräch, das er dann mit Petrus hatte, vor den Ohren all der anderen Apostel, wo er den Petrus dreimal gefragt hat, hast du mich lieb, liebst du mich mehr als diese, liebst du mich? Er wollte ihre Herzen so befestigen, dass wenn er wirklich ein Gegenstand des Glaubens werden würde, der nur noch mit den Augen des Herzens gesehen werden konnte, dass sie fest waren und diesen Auftrag ausführen würden, den er ihnen gegeben hat. Aber wir sehen, dass die Herzen der Apostel, der Jünger, doch immer noch sehr mit Israel verbunden waren. Das sehen wir auch in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, dass sie fokussiert waren, sich konzentriert hatten auf Israel und ihr Denken war eben, von Israel wird das Heil in die ganze Welt ausgehen und Israel wird der Mittelpunkt der ganzen Welt sein. Das wird auch so werden, aber hier war es eben noch nicht. Er war ja verworfen worden von Israel. Er war verworfen worden von der ganzen Welt. Am Himmelfahrtstag war ich bei Elsbeth, bin da spazieren gegangen, hörte ich da Gesang in der Kirche. Da Kirche auf dem Gelände auch, bin ich dann in diese Kirche gegangen, habe mich dazugesetzt. Ein freundlicher Mann hat mich damit in das Liedblatt reinschauen lassen. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm in untertänig, herrliches Lied. Ja, und dann hat, das war auch ein Behinderter, der Pastor, der da gepredigt hat, dann hat er gepredigt über Offenbarung 1. Und das war dann wieder so eine Situation, wo man sagen möchte, hör mal Junge, komm mal da runter, lass mich mal da hoch. Lass mich doch mal den Menschen das Evangelium sagen. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und der arme Mann, der hatte nichts anderes zu sagen und zu erzählen, als dass es auch ein Leben vor dem Tode gibt und dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, die Schöpfung zu bewahren. Bewahrung der Schöpfung, das ist das große Thema in den Kirchen. Und Einfluss nehmen in der sozialen Welt, Einfluss nehmen in der politischen Welt. Ihr seid das Salz der Erde, hat er gesagt, das ist auch so, ihr seid's. Indem ihr mit Christus lebt, kommt keiner an uns vorbei. Warum seid ihr so anders? Aber wenn wir uns einmischen in die Hände dieser Welt, da werden wir untergeflücht. Brauchen wir nur die Zeitung aufschlagen, was da so los ist. Israel, wann stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Ach, wir aber dachten, dass er gekommen war, um Israel zu erlösen. Das war so tief in ihnen verwurzelt. Und es ist ja auch schon, denn ich bin ja oft in Israel gewesen, ist ja schon erstaunlich, dass dieses Volk diese viel tausend Jahre, 3.500 Jahre festgehalten hat an dem Glauben an ihren Gott. Und alle Verfolgungen, und sie sind ja sehr, sehr verfolgt worden, nicht dieses Feuer, das bei ihnen brennt, hat auslöschen können. Das ist von Gott, das ist ganz klar. Obwohl sie eben Jesus von Nazareth nicht als ihren Messias erkannt haben. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt in Israel, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie ich da in dem Hotel war, und da war jemand, der bediente da die Hotelbar, und kam ich mit dem ins Gespräch, ein junger Mann, und dann habe ich ihm erzählt von dem Messias, von dem wahren Passa. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich sage, aber ich glaube an den Mann mit den durchbohrten Händen. Ja, an den glaube ich auch. Da war das ein bekehrter Jude. Und da konnten wir uns über unseren gemeinsamen Glauben unterhalten. Ich habe ihn dann noch bis nach Eilat gefahren. Wir hatten dann viel Freude, weil sie ihn rausgeschmissen hatten. Der hatte dann sich so ein Hemd angezogen, habe so ein T-Shirt, und da stand in allen möglichen Sprachen drauf, Gott ist Liebe oder so, ja. Und das haben die dann da in dem Hotel nicht geduldet. Da kam ja auch, da kommt ja auch, wer schon in Israel war, da kommt ja jede Woche ein orthodoxer Priester von denen, und der muss nach dem Reinigkeitsgesetz, dem Kaschrutgesetz, alles prüfen, ob alles sauber ist und so, nicht? Nach dem mosaischen Gesetz. Ja, das ist eben so tief in ihnen verwurzelt. Sie sind's, und ja, das wird ja auch so kommen, dass der Herr kommt, um sein Reich aufzurichten. Nun antwortet der Herr Jesus auf diese Frage ein bisschen, ja, man könnte sagen, ist ja fast ein bisschen unwirsch. Ja. Aber es ist auch so, dass er wohl ganz deutlich machen wollte, nun kommt mal endlich von diesen Gedankengängen weg. Kennen wir ja auch, wenn wir uns mal irgendwo festgebissen haben in unseren Gedanken, dann kommen wir da nicht von los. Und dann sagt er, es ist nicht eure Sache. Ihr Lieben, es gibt Dinge, die sind sehr wohl unsere Sache. Hier in der Gemeinde, im persönlichen Leben. Es sind Dinge, die der Herr nicht tut. Die möchte er durch uns tun. Aber es gibt Dinge, die sind nicht unsere Sache. Und hier haben wir solch eine Sache, so ein Ding. Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Dann wäre es nämlich auch so, dass wir genau den Zeitpunkt wüssten, wenn der Herr kommt. Ach, das dauert ja jetzt noch 200 Jahre. Herr Jesus hatte das ja auch gesagt, wenn diese Knechte sagen würden, und so ist es ja in der Christenheit auch geworden, mein Herr verzieht zu kommen und anfängt seine Mitknechte zu schlagen, dann wird jener Herr kommen zu einer Stunde, wo sie es nicht meinen und wird Gericht üben an ihnen. Nein, uns ist gesagt, siehe, ich komme bald. Er kommt wieder. Und das soll die Hoffnung sein, und es könnte heute sein, die uns Antriebskraft ist, ihm zu dienen und ihm zu folgen. Also der Vater hatte diese Dinge in seiner eigenen Gewalt. Das ist ausschließlich Kompetenz des Vaters, dass er dem Sohn sagt, das, was wir ja auch singen in einem Lied, stehe auf vom Throne, du Gottes Lamm, nimm die Braut zum Lohne teurer Bräutigam. Das kann nicht mehr lange dauern. Und wir wollen uns Mut machen, auszuharren und auszuhalten, bis dass es soweit ist. Nur, der Jesus hat es bei diesem Wort nicht belassen, sondern er hat ihnen gesagt, aber ihr werdet Kraft empfangen. Das ist das Allerwichtigste, was ihr braucht, um in Kraft des Glaubens, in der Kraft des Heiligen Geistes, euer Glaubensleben zu leben und euren Weg zu gehen. Von Israel wird gesagt, du wirst in dem Lande nicht in Ärmlichkeit und mit Mühsal dein Brot essen, sondern es ist ja immer gesagt worden, es ist ein Land, das von Milch und Honig fließt. Nun ist ja das Christenleben nicht ein Leben, wo wir, hatten einen Bruder in Witten, der sagte immer, dass wir als Schäfchen mit einem Glöckchen um den Hals über die Himmelswiese laufen. Und das wissen wir alle. Der Herr führt in Schwierigkeiten, der führt in Tiefen. In einem Psalm heißt es, du hast uns ins Feuer und ins Wasser gebracht. Aber du hast uns herausgeführt zu überströmender Erquickung. Wenn es nicht durch Tiefen gehen würde, dann, wie der Liederdichter sagt, wäre es so, wenn Gott dir gar nichts nähme und gibt dir keine Last, wenn eben alles käme, wie du es beschlossen hast. Das ist nicht gut für unser Glaubensleben. Aber in diesen Tiefen werden wir erfahren und erleben, du bist bei mir. Er gibt uns die Kraft, um da hindurchzukommen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist dann kurze Zeit danach ja geschehen, das ist ja der Himmelfahrtstag, liegt ja jetzt, am letzten Donnerstag war das ja der Himmelfahrtstag, so und jetzt nächsten Sonntag ist Pfingsten, ja. Ist also dann dieser Zeitpunkt, ihr seht, es sind so ungefähr anderthalb Wochen gewesen von dem, was der Jesus gesagt hat, bis dass das dann Tatsache wurde. Und dass es so ist, was der Jesus hier gesagt hat, das sehen wir ja ein Kapitel weiter, wenn wir das lesen, wie der Heilige Geist ausgegossen wurde. Also, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist eine vollendete Tatsache. Und in einem Psalm lesen wir, ich glaube im Psalm 84, sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Das schenkt uns der Herr. Und das nächste, ihr werdet meine Zeugen sein. Hier wird nicht gesagt, ihr sollt es sein, sondern ihr werdet. Da, wo Gottes Geist in uns wirkt, da müssen wir mit den Aposteln sagen, es ist uns unmöglich zu schweigen. In irgendeiner Art und Weise müssen wir von dem weitersagen, was er uns bedeutet. Ich denke gerade an die Königin Esther, die dann auch zu dem Ahasverus, dem König, ging und in Bezug auf Mordokai, dem König, sagte, was der Mordokai ihr wäre. Ich finde das so schön, im ganzen Buch Esther, ich habe jetzt neulich mal ein paar Kapitel gelesen, wird ja das Wort Gott nie erwähnt, aber man sieht in all dem, was dort abläuft, den verborgenen Gott, der letztendlich alles in seiner Hand hat. Und wie schön, wenn wir von Herzen sagen können, was er, der Herr Jesus, mir bedeutet. Wir singen das in dem Lied, O Jesu Name, er ist uns alles, unsere Stärke, Erlösung, Kraft und so weiter. Und das ist eigentlich, nicht nur eigentlich, es ist die natürliche Auswirkung dessen, was uns geschenkt ist. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben Geist, dann haben wir auch die Kraft. Und dann kommt es auch aus uns heraus und wir können nicht schweigen. Als die Aussätzigen in das Lager der Syrer gegangen waren und haben dann gesehen, sie waren ja am Verhungern, da ist so viel Reichtum und Essen, jede Menge. Und in Samaria, da waren die Hungertoten. Da haben sie gegenseitig die Kinder gegessen. Lesen wir da ja, ne? Dass der König den Elisa den Kopf abnehmen wollte, deswegen, weil er dem Elisa die Schuld gab, obwohl es die Schuld des Volkes war. Naja, jedenfalls, die kommen in dieses Lager und holen sich und dann kommen sie nochmal und dann dämmert es ihnen und dann sagen sie, dieser Tag ist ein guter Tag der guten Botschaft. Schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. Das ist genau der Punkt. Schweigen wir, so wird uns Schuld treffen. Und hier steht, ihr werdet meine Zeugen sein. Und so ist es ja auch gekommen. Dieser Weg der Zeugen durch 2000 Jahre ist getränkt mit Blut der Märtyrer. Da haben die Feuer gebrannt, wo sie die, die das Evangelium bekannt haben, verbrannt haben. Und bis heute werden die Gläubigen verfolgt, besonders in den islamischen Ländern oder wenn man an Nordkorea denkt, wo 80.000, 70, 80.000 Gläubige in den Straf- und Arbeitslagern heute noch sind. Aber das kann und soll uns nicht davon abhalten, dass wir uns zu dem bekennen, der der Schmach und der Schande nicht geachtet hat, sondern wegen der vor uns liegenden Freude das Kreuz erduldet hat. In Jerusalem hat es angefangen. 3000 sind zum Glauben gekommen. Dann bei einer anderen Predigt 5000. Dann sind sie nach Samaria gekommen. Der Philippus hat da das Evangelium verkündigt, was der Herr hier sagt. Jerusalem, ganz Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und bis nach Hagen ist das Evangelium gekommen. Es ist genauso passiert, wie der Herr gesagt hat. Nur, manche sagen ja, wir brauchen nicht mehr nach Afrika. Die Afrikaner, die kommen demnächst hier zu uns und evangelisieren hier. Hier ist ja viel mehr Heidenland, wenn man das mal so sagen darf, als in Afrika. Fragen wir mal auf der Straße, was weißt du von Jesus? Ja, habe ich mal von gehört. Ich war mal in der Kirche. Aber keine Lebensbeziehung, kein Wissen. Und dafür sind wir da, um es ihnen zu sagen. Und das war das letzte Wort, wie es uns in der Apostelgeschichte gesagt wird, was sie gehört hatten. Nämlich, und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben. Es ist das Vermächtnis, das der Herr uns zurückgelassen hat. Lukas Evangelium, Matthäus Evangelium und Markus Evangelium wird uns noch mitgeteilt, was er noch an Worten zusätzlich gesagt hat. Und jeder von uns kennt und liebt dieses Wort, wie es Matthäus uns berichtet, dass er gesagt hat, und mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Das hat er vorher hier gesagt. und er wurde emporgehoben. Warum? Wir sollen unsere Blicke erheben und ihn erwarten und ihn auch sehen, dass er auf dem Thron sitzt beim Vater, und unsere Herzen sollen da sein, wie er gesagt hat, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich ärgere mich manchmal, wenn die Gedanken spazieren gehen. Man kommt zur Versammlung, man möchte doch dem Herrn die Anbetung bringen und du brauchst eine gewisse Zeit manchmal, bis dass du dich auf dieses eine Opfer, das er gegeben hat am Kreuz, auch konzentrieren kannst. Mit deinem ganzen Sinn, mit deinem ganzen Herzen. Und deswegen sollen wir das suchen, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und sinnet auf das, was droben ist. Suchen und sinnen. Indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Nun, in gewissem Sinne kannten ja die drei Jünger zumindest schon diese Wolke, die sie auf dem Berg der Verklärung gesehen haben. Wo aus dieser Wolke dieses wunderbare Wort geschah, dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Nun war er weg. Und jetzt standen die Jünger da und waren verwirrt und traurig. Wir können das auch ein wenig verstehen, denn sie hatten den Heiligen Geist noch nicht. Später sagten Johannes und Petrus, es ist uns unmöglich, von dem zu schweigen, was wir gehört und gesehen haben. Das quillt aus uns heraus, wir haben Schmerzen, wenn wir das nicht tun. Und da stehen sie, und wie sie unverwandt gen Himmel schauten, als er auffuhr. Wow, was jetzt? Es ist, als wenn der Heilige Geist uns hier diktiert und sagt, ja, ihr sollt suchen, was droben ist, aber ihr sollt auch den Auftrag ausführen hier auf der Erde. Der Apostel Paulus erklärt das so schön im 2. Korintherbrief. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Sie schauen. Und jetzt schickt der Herr einen Engel. Das war ihnen ja schon bekannt. Die Engel hatten ihnen ja schon einige gute Botschaften gebracht, nachdem er auferstanden war. Zwei Männer in weißem Kleide bei ihnen, welche auch sprachen, Männer von Galiläa. Ja, ihr kommt aus Galiläa, das Galiläa der Nationen, das verachtete Land, wo die frommen Juden so ein bisschen von oben herab auch schauten, auf die Samariter ja sowieso, aber auf die von Galiläa auch. Das waren so halbe. Schaut nicht darauf, welche Achtung du bei den Menschen genießt. Schau nicht darauf, ob alle gut von euch sprechen. Der Herr Jesus hatte ja sogar gesagt, wehe euch, wenn alle gut von euch sprechen. Aber ihr Männer von Galiläa, wenn ihr auch in der Welt nicht groß geltet, was steht ihr und seht hinauf gen Himmel? Als wenn der Engel ihnen sagt im Auftrage des Herrn, nun geht an die Arbeit, tut das, was er gesagt hat. Und wir lesen ja auch und erinnern uns ja auch oft daran, dass der Herr Jesus ja aufgefahren ist, nicht um da jetzt die Gemeinschaft mit dem Vater auf dem Thron zu genießen und uns hier unten kämpfen zu lassen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit und das Haupt auch ganz bestimmt. Wenn er an dem Grab des Lazarus Tränen vergossen hat, dann ist auch sein Herz jetzt innerlich bewegt über Schwierigkeiten, durch die wir gehen. Und er spricht mit dem Vater über uns. Vater, schau mal, was da wieder los ist. Was steht und seht ihr hinauf gen Himmel? Dieser Jesus, der Name bleibt in alle Ewigkeit, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird also kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen, in den Himmel. Das ist doch eine Gewissheit. Und mir tut die Margot wieder so leid, da muss ich gerade wieder dran denken. Wenn sie, die doch zur Kirche auch immer geht, sagt, ja, ob das alles so ist, es ist ja noch keiner zurückgekommen. Doch, einer ist zurückgekommen. Und sie haben es alle gesehen, die Apostel, wie er in den Himmel aufgenommen worden ist. Das hatte er ihnen doch alles vorausgesagt. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien. Dass sie meine Herrlichkeit sehen. Jetzt sehen sie oft Zerbruch. Ich habe euch ja gesagt, dass ich 40 Jahre jetzt in dem Haus wohne, war am Himmelfahrtstag. Ne? Wir haben immer wieder neue Überraschungen erlebt, wo sie das Dach aufmachen. Die eine Hälfte ist noch in Ordnung, die andere Hälfte ist viel verrottet, musste neu gemacht werden. Schon an mehreren Stellen. Hier vergeht alles. Wir singen das im Lied 99, was sichtbar zeitlich ist auf Erden, verkündet laut Verwesung nur. Aber er will, dass wir seine Herrlichkeit sehen, wo eben keine Verwesung, kein Tod mehr ist, keine Trauer, keine Tränen, wo gesehen wird, was er am Kreuz für uns getan hat. Und da können wir uns ja vorstellen, dass es, wenn ich das mal so in aller Ehrfurcht sagen darf, unter den Nägeln brennt, dass er endlich kommen kann, um uns zu sich zu nehmen, in seine Herrlichkeit, weil er sich mit dir und mir will. Er hat doch jetzt schon solch eine Freude an seiner Gemeinde, die er sich erkauft hat. Aber dann wird das sichtbar sein vor der ganzen himmlischen Welt. Wenn die Engel jetzt schon nicht verstehen können, Christus und seine Gemeinde, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren und können es nicht verstehen. Aber was Gott uns bereitet hat, denen, die ihn lieben. Aber wenn der Herr jetzt noch nicht kommt heute, dann möchte er, dass wir in seinem Namen, in seinem Auftrage das tun, was der Apostel Paulus schreibt, Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Petrus sagt das ja, dass es nicht ein Verzug ist, sondern Gott ist langmütig. Der möchte, dass noch etliche errettet werden. Vielleicht auch, dass er uns eine Chance gibt, unser Leben zu korrigieren, aufzuräumen, um uns ganz ihm hinzugeben und mehr zu leuchten und zu strahlen, wenn er wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen. Er wird wiederkommen. Er ist auferstanden, er wird wiederkommen. Ihr Lieben, alles, was die Bibel sagt, ist eingetreten. Jungfrauengeburt, Bethlehem, Kreuzigung, diese Verachtung, alles, alles ist vorausgesagt. Und in vielen, vielen Bildern, wie es in Hebräer 1 heißt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. So, und wenn das alles wahr geworden ist, dann wird auch das wahr werden, dass er wiederkommt auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und da waren die Jünger dann zufrieden und haben sich daran erinnert. Und dann kehrten sie um, sie kehrten nach Jerusalem zurück von dem Berge, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, ein Sabbatweg, das war der Weg, den die Pharisäer und Schriftgelehrten festgelegt hatten, was man am Sabbat gehen durfte, dass es keine Arbeit ist. Sie durften am Sabbat keine Arbeit machen. Also wir sehen, sie hielten sich zu diesem Zeitpunkt noch ans Gesetz und dieser Übergang von Israel, das unter dem Gesetz war, zu der Freiheit, der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, das war ein längerer Zeitraum. Das können wir auch im Jakobusbrief lesen, wo sie sich noch in den Synagogen versammelt haben. Das Verständnis kam so mit der Zeit und insbesondere auch durch den Dienst des Apostel Paulus. Aber sie haben vorbildliche Dinge getan. Erstens sind sie nach Jerusalem zurückgekehrt. Jerusalem war der Sitz des Tempels. Für uns bedeutet das, der Herr möchte, dass wir in seiner Gemeinde Platz nehmen, dass wir da unser Zuhause haben. Eines habe ich vom Herrn erbeten, nach diesem will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem heiligen Tempel. Nun, als sie hineingekommen waren, was machten sie dann? Sie stiegen auf den Obersaal. Vielleicht war es der Saal, wo sie, weil es hier heißt, den Obersaal, wo sie das Brot mit dem Herrn Jesus gebrochen hatten, das letzte Passa mit ihm gegessen hatten, wo er von seinen Leiden gesprochen hat, wo auch der Judas mit war und der Herr ihnen dann gesagt hat, einer von euch wird mich überliefern. Fing an, bestürzt und beängstigt zu werden. Einer von euch wird mich überliefern. Der Herr will, dass wir auf dem Obersaal sind. Der Obersaal ist da, wo sich die Seinen versammeln, in Gemeinschaft miteinander und mit ihrem Herrn. Und da heißt es nicht nur, dass sie da hinaufgestiegen sind und sie blieben. Gut, man kann auch übersetzen, wie es in Anmerkung heißt, sich aufzuhalten pflegten. Ich freue mich, dass die Bibel so genau ist. Wird ja auch an anderer Stelle gesagt, dass etliche die Zusammenkünfte versäumen, wie es bei etlichen Sitte ist. Das wollen wir nicht. Es soll für uns die Sitte sein, dass wir die Zusammenkünfte nicht versäumen. Da werden unsere Herzen geheilt. Da können wir uns gegenseitig Mut machen. Da können wir Schwierigkeiten und Trauer und Not überwinden. Sie stiegen auf den Obersaal, wo sie auch blieben. Dann werden sie alle aufgezählt, die Apostel. Und dann heißt es, diese alle aber vereinmütig im Gebet. Finde ich auch so schön. Der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen, aber er war ihnen versprochen, dass sie Kraft bekommen würden. Und sie sind uns ein Vorbild. Am Gebet haltet an. Beharret im Gebet und eben hierzu wachend. Es ist ein Teil auch der Waffenrüstung. Und so sind sie hier schon ein Vorgriff, ein Vorbild auf die Gemeinde Jesu. Wir sehen auch hier noch einen Hinweis darauf, dass auch Maria, die Mutter Jesu, und seine Brüder dabei waren. Der Heilige Geist lässt uns das wissen, denn im Johannesevangelium lesen wir, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Aber da, er hatte ja auch eine Begegnung mit seinem leiblichen Bruder, Halbbruder ist es ja eigentlich, gehabt, der Jesus, das lesen wir 1. Korinther 15, und da hat er sich überzeugen lassen, jawohl, er ist der Sohn Gottes und spricht dann auch in seinem Brief, den er geschrieben hat, spricht er von dem Herrn als seinem Herrn und nicht, er ist ja mein Bruder. Aber es ist eine große Freude, das hier auch zu lesen. Die Mutter Jesu war dabei und seine Brüder waren dabei. Die Apostel waren dabei und wir wollen in unseren Herzen sagen, und wir wollen auch dabei sein. Wo du bist, Herr, so wie die Braut es fragt, Herr, wo lässtest du lagern am Mittag? Geh den Spuren der Herde nach. Die führen in die Wittekindstraße. Und da wollen wir ihm begegnen. Will der Herr uns wieder Mut machen, auszuharren und freudig darauf zu warten, dass er wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen. Und solange das noch nicht so ist, wollen wir seinen Auftrag ausführen. Sie blieben aber, heißt es dann später weiter, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten.
preisen und dich zu loben. Du hast das große Werk für uns vollbracht, das dir dein Vater gegeben hat. Du bist für uns in den Tod gegangen. Du bist aber auch aus diesem Tode wiedererstanden. Und diese Tatsache ist besser bezeugt als jede andere Tatsache aus der Weltgeschichte. Du bist in vielen sicheren Kennzeichen erschienen. Hast die Deinen zugerüstet und bist sichtbar in den Himmel gegangen. Und dort bist du tätig für uns. Als Garant dafür, dass wir ins Vaterhaus kommen. Ein Mensch im Vaterhaus. Jetzt schon. Und du, so sicher wie du aus den Toten auferstanden bist, werden auch wir aus den Toten auferstehen, wenn du nicht schon so bald kommst, dass wir gar nicht durch den Tod müssen. So wie ein Elia aufgefahren ist zu dir oder ein Enoch, so sicher wird die Entrückung stattfinden. Und du wirst die Lebenden und die durch den Tod gegangen sind zu dir nehmen und wirst alles erfüllen, was du versprochen hast. Und in dieser Freude dürfen wir gestärkt durch die Schwierigkeiten gehen, weil du ja droben bist, um uns zu helfen. Du bist unser hoher Priester zu unserer rechtzeitigen Hilfe. Du kennst all die Nöte außen und dass du uns Stärkung geben willst, so wie heute durch dein Wort. Wenn wir, du in unserer Mitte, zu deinen Füßen sitzen. Wir danken dir dafür, dass du uns das geschenkt hast und wir befehlen uns weiter dir und deiner Gnade. Amen.
Amen.